ich schon mal da bin, Folge 13. Mit einem Rückblick auf den Clash of Generations und die Frage, wie wir denn nun solche Konflikte im Berufsalltag lösen können. Ich bin Christine von UDERM. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sitzt zum einen neben mir die Dorit, mal als Co-Moderatorin. Hallo Dorit, herzlich willkommen.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier bin.
Und wir haben heute, das ist eine Ausnahme, nicht nur einen Gesprächsgast hier, sondern tatsächlich zwei. Und dass das total sinnvoll ist, werden wir im Laufe des Gesprächs tatsächlich auch merken. Wir haben nämlich unglaublich viel Expertise und Qualifikation mitgebracht. Hier sitzt neben uns jetzt die Elisabeth Troiano.
Hallo.
Hallo Elisabeth. Elisabeth ist Business Consultant, PCM-Coach und Trainer bzw. auch Profiler. Das sind jetzt mal so die Hauptqualifikationen, Elisabeth, die ich von dir hier vortrage. Du kannst noch total viele andere Sachen, das weiß ich, aber das ist das, was heute für uns hier eine wesentliche Rolle spielt. Es gibt von dir ein LinkedIn-Profil, wer da mehr wissen möchte, kann sich da informieren. Und Elisabeth hat noch ihren Kollegen, den Marc Weinert, mitgebracht. Marc ist zum einen nicht nur Arzt, nämlich Anästhesist, praktizierend auch, ne? Du bist aktiv. Ja. Hallo Marc, erstmal herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Und du bringst aber ähnliche Qualifikationen wie die Elisabeth mit. Du bist zusätzlich auch noch spezialisiert auf Führungskräftetraining im Gesundheitsbereich, Kommunikationstraining, Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktprävention und Bewältigung. Und damit haben wir schon so ein bisschen den Einstieg in das heutige Thema gefunden. Wir haben nämlich, wer sich von unseren Zuhörern daran erinnert, in unserer 6. Folge das Thema Clash of Generations mal angesprochen. Man müsste fast sagen, wir haben uns daran gewagt, denn es hat sich gezeigt, das ist gar nicht so einfach und nicht mal eben in einer Dreiviertelstunde besprochen. Wir haben wahnsinnig viele Reaktionen, sowohl positiv als auch kritisch auf diesen Podcast bekommen und dachten, es ist einfach total sinnvoll, zum einen das mal mit zwei Profis zu durchleuchten und aufzuarbeiten und zum anderen mal in eine Richtung zu schauen, wie man mit einem gefühlten Clash of Generations, der ist es nämlich gar nicht immer, perspektivisch auch umgehen kann. Damit wir da richtig einsteigen können, Dorit, wollen wir nochmal für unsere Zuhörer kurz umreißen, was haben wir da gemacht in der Folge 6?
Ja, unbedingt. Also ich gehe natürlich davon aus, dass unsere Podcasts regelmäßig wiederholt gehört werden. Aber da, natürlich hast du recht, in Anbetracht unserer heutigen Thematik ist das wichtig. Und damals ging es unter uns primär darum, zu reflektieren, gibt es wirklich Probleme in der sogenannten Zusammenarbeit, sei es in der Arbeit oder im persönlichen Umfeld, oder sind das gefühlte reine Klischees? Was sind Klischees überhaupt? Gibt es wirklich sowas wie einen Generationenkonflikt oder ist er doch eher ja thematisch aufgebauscht anstatt Realität? Und natürlich haben wir umrissen, was sind denn überhaupt Generationen X, Y, Z, Alpha und so weiter und überhaupt und haben da ein bisschen genauer aufgeklärt. Also da nochmal der Hinweis, es geht heute nicht primär darum, sondern wirklich nochmal der Einstieg und der Aufbau und Lösungsansätze auch, die wir hier thematisieren wollen. Und was wir alle in dem Podcast auch unter uns reflektiert hatten, war, dass ja wir auch vor einem großen strukturellen beruflichen Problem stehen, nämlich dass die Medizin immer weiblicher wird. Und ich weiß, dass wir heute auf das Thema Teilzeit auch nochmal zu sprechen kommen. Die Medizin wird weiblicher, viele Teilzeitmodelle, die ja primär immer noch die Mütter ausüben. Und die Frage im Raum steht, wie soll überhaupt die Arbeit noch geleistet werden? Und hat das auch mit Generationenkonflikten zu tun oder ist das auch hier wieder zu pauschal? Ja, also kurzum, darum soll es heute gehen. Und vielleicht können wir aber auch, Christine, nochmal die kurzen Feedbacks integrieren, die wir bekommen haben. Magst du dazu was sagen? Oder
genau.
Soll ich da nochmal drauf aufgreifen, das Ganze?
Also ich habe die Feedbacks mitgebracht, die teilweise auch recht emotional ausgefallen sind. Und das würde ich gerne zu deinem Rückblick kurz ergänzen. Auch wir haben nämlich gemerkt, da waren wir auch ein bisschen unvorbereitet drauf, dass uns das Thema auch echt emotional gepackt hat. Also wir sind wirklich so ein bisschen, das ist ja auch gewünscht, in dem Gespräch, in unsere emotionalen Welten auch abgeglitten. Da ist auch ein bisschen Frust drüber gekommen. Wir haben uns versucht, wirklich konstruktiv die Frage zu stellen, was kann man denn tun? Woher kommt es denn? Ist es wirklich so, wie wir das sehen? Ist das selektiv? Warum stehen wir eigentlich da, wo wir stehen? Uns ist aufgefallen, dass wir, wenn man selbstkritisch ist, schon sehr klischeehaft auch formuliert haben. Aber es bleibt irgendwie bestehen. So, also das erstmal auch nochmal meine Ergänzung zum Rückblick. Ja, wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen und ich will mal nur ein paar Auszüge davon zeigen. Also wir verschönern hier auch nichts, wenn ich es mal ganz ehrlich bringe. Unter anderem von einer Zuhörerin wurde darauf hingewiesen, dass die Aussage Augen auf bei der Berufswahl impliziert, dass Frauen sich vor dem Studium über ihre Familienplanung klar sein müssten oder auf ihre Kinder verzichten sollen. Unsere Gesellschaft braucht aber nicht nur mehr Ärzte, sondern auch mehr Kinder. Zum Beispiel die aktuelle Diskussion rund ums Rentensystem und so. Also an diese Aussage, Augen auf bei der Berufswahl, erinnere ich mich sehr gut. Die kam nämlich von mir.
Die wird auch interveniert. Das war sehr, sehr forsch von dir.
Ja, in der Tat würde ich sie auch heute noch weiter verwenden. Vielleicht mit ein bisschen mehr Erläuterung. Da können wir auch nachher noch mal drauf eingehen. Ich wollte natürlich damit nicht sagen, dass man sich mit 19 gefälligst zu entscheiden hat, ob und wann und mit wem man eine Familie gründet oder nicht. Und das steht dann für immer. Aber wie gesagt, gehen wir nachher noch mal ein bisschen später drauf ein. Dann kam noch, ich gucke mal gerade durch die auch unsere kritische Perspektive auf Mütter in Teilzeit im Podcast, Zitat, machen es sich gemütlich, entspricht natürlich nicht der Realität. Mütter arbeiten oft besonders effizient. Wir haben halt auch ein strukturelles Problem. Fehlende flexible Arbeitsmodelle sind das eigentliche Hindernis. Das war auch eins der Feedbacks unserer Zuhörer.
Genau, das hatten wir aber auch im letzten Podcast thematisiert, dass das wirklich ein großes Problem für viele Mütter oder Väter darstellt, Konstrukte zu finden, flexible Arbeitszeitmodelle. Also da ist noch einiges zu tun.
Genau, ja, ich erinnere mich auch, dass wir da dieses Betreuungsthema tatsächlich ein bisschen angesprochen haben. Ich gucke mal gerade, was wir noch haben. Feedback. Ah, Valentina, die hat geschrieben, Generation Z wird komplett unterschätzt. Trauen sich was zu, die machen. Das sind die entdecken für sich atypische Arbeitswege. Mental Health, Work-Life-Balance, surreale Ziele oder Ziele setzen sind Eigenschaften, die sie dieser Generation Z zuschreibt. Positive Eigenschaft dieser Generation, das sind positive Eigenschaften dieser Generation. Wichtig war ihr auch in ihrem Feedback, dass Akzeptanz entwickelt werden muss und wie unterschiedliche Arbeitswege oder Felder in funktionieren können, auch unterschiedliche Arbeitszeiten. Also dass man einfach hier viel mehr Modelle entwickeln muss, dass die Zusammenarbeit und der Workload wieder funktionieren. Ja, das mal so als kleiner Einblick in die Feedbacks. Wir hatten viele weitere, die gingen in eine ähnliche Richtung. Aber wir wollen es nicht unter den Tisch fallen lassen, auch für unser Seelenheil. Wir hatten auch viel Zustimmung. Also wir standen grundsätzlich auch nicht alleine da mit unserer Wahrnehmung, ob sie jetzt selektiv war oder generationenbezogen. Also es gab noch deutlich mehr, die gesagt haben, ja, endlich sagt's mal einer und das sehe ich ganz genauso und was machen wir denn da? Also es war von allem ein bisschen was da. Was auch noch kritisiert wurde oder angemerkt wurde, da kam eine Rückmeldung aus dem Bündnis junger Ärzte. Das haben wir ja auch mit angesprochen. Da war so ein bisschen unsere Kritik im Gespräch, dass wir nicht wahrnehmen, dass dort viel passiert gerade zu der Thematik, dass da irgendwas kommt. Und das hat dann eine Zuhörerin auch nochmal aufgegriffen und hat uns ganz viele Punkte geschickt, die schon gerade in Positionspapieren, in Diskussionen etc., in Veröffentlichungen auch von dieser Seite aus aufgearbeitet werden. Die würde ich tatsächlich in die Shownotes packen, weil das echt viel ist. Das würde ich jetzt ungern so vorlesen wollen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir mal anfangen, Elisabeth und Marc in unser Gespräch mit einzubeziehen. Also auch ihr habt jetzt ja noch mal einen kleinen Abriss bekommen, was da so los war vor und nach der Folge 6. Und was mich als erstes interessiert und was uns auch im Nachgang echt bewegt hat, ist, warum sitzen wir drei taffe Frauen, mitten im Leben stehend, alle mit Kindern, warum sitzen wir da und haben einfach dieses Bild, diese Wahrnehmung von der Generation Z zum einen, aber auch generell von der Art und Weise, wie heute über Arbeit gedacht und geredet wird. Was denkt ihr?
Elisabeth.
Also das sind jetzt mehrere Fragen. Mhm. Fangen wir vielleicht mal bei meinem Standpunkt an, was die Generationen so angeht. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass die eine Generation bestimmte Eigenschaften hat und die andere nicht, oder dass man Menschen generell so in Schubladen stecken kann. Wie ihr wisst, bin ich ja auch schon viel rumgekommen, habe 5 Jahre auch im Ausland gelebt, in verschiedenen Ländern, und Kommunikation und Verhalten ist meine Leidenschaft. Das heißt, ich habe auch immer die Leute beobachtet und ihr Verhalten beobachtet und auch geschaut, was sie so sagen und so tun. Und für mich war so der große Konsens immer, es kommt immer darauf an, in welchen Umständen man aufwächst, mit welchem Kontext man aufwächst, wo man sich bewegt. Und das hat einen riesigen Impact darauf, wie ich mich entwickle. Ja, aber ich glaube, dass Menschen generell alle das Gleiche wollen. Also, dass sie die Persönlichkeit schon unterschiedlich sind, aber dass nicht unbedingt Generationen unterschiedlich sind. Und was schon immer wieder, wahrscheinlich schon in der ganzen Evolution immer schon so war, ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, mit denen wir uns einfach gut verstehen. Ja, weil das einfach nicht so anstrengend ist.
Wir selektieren uns das quasi selber zurecht.
Genau.
Gut, jetzt kann man zur Hintergrunderklärung sagen, tatsächlich, Dorit, arbeiten wir jetzt in Team New Derm seit, oh Gott, 12 Jahren oder so, 10, 12 Jahren.
Seit 2014 bin ich dabei, also 11 Jahre auf jeden Fall.
Genau. Ja, also das tatsächlich, Elisabeth, kann das, klingt sehr stimmig. Wir haben eine sehr gute, vertrauensvolle, intensive Zusammenarbeit und es scheint zumindest in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal zu passen, dass sich hier einfach ein Team gefunden hat, was ähnlich tickt und deswegen natürlich auch in diesem Bereich ähnliche Ansichten hat. Marc, siehst du das auch so?
Die einfache Antwort ist ja. Und die etwas längere ist, dass dieses Generationenthema uns seit 5000 Jahren beschäftigt. Also die ersten, die gesagt haben, die jüngere Generation ist faul, waren die alten Sumerer, gibt es übersetzte Keilschriften. Dann gibt es das vor 2000 Jahren, Sumerer waren vor 5000, dann 3000, 2000, 1000. Es kommt immer wieder vor. Und die Organisationspsychologen heutzutage sind auch der Meinung, die Unterschiede innerhalb der Generation sind viel zu groß, als dass man einer Generation irgendwelche Eigenschaften zuschreiben könnte. Was völlig richtig ist, und so sehe ich das genauso wie die Elisabeth, dass man sich Leute aussucht, mit denen man like-minded ist, mit denen man gut zurechtkommt und dann häufig auch dieselben Eigenschaften teilt. Und das ist unabhängig davon, welche Generation das ist. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ihr ähnliche Vorstellungen davon habt, wie ihr zusammenarbeitet und auch ähnliche Vorstellungen davon habt, wie überhaupt Arbeit auszusehen hat oder Arbeit gemacht werden sollte. Und das, glaube ich, wäre sozusagen einer der Gründe dafür, dass er sagt, okay, gut, wir sehen das hier, wir sehen hier was ähnlich und wir sind ähnlich alt, aber ihr müsstet nicht ähnlich alt sein. Es könnte auch einer von euch 20 Jahre älter oder 20 Jahre jünger sein.
Also, was man natürlich dazu jetzt sagen muss, ist, dass das für uns eine sehr komfortable Situation ist, dass wir zu dritt mit einer Erweiterung, also insgesamt sind wir im Team New Derm schon noch eine Handvoll mehr, aber in dieser Gesprächskonstellation komfortabel so zusammenarbeiten können. Wir haben uns das fast, nicht ganz, aber fast freiwillig auch so ausgesucht. Aber es ist ja so, dass in anderen Arbeitssituationen, und wir brauchen gar nicht bis rauf zum Konzern gehen, sondern da reichen ja jetzt schon, bleiben wir im Gesundheitswesen, da reichen ja schon Krankenhausteams, Arztpraxen. Und da haben wir es eben nicht so, dass immer komfortabel, like-minded, wie du es gerade genannt hast, like-minded people zusammenarbeiten. Und dann prallen eben doch solche Ansichten aufeinander, ne?
Ja, und auch da gibt es genau ähnliche Konstellationen. Wenn man sich vorstellt, eine Chefin, ein Chef hat die Möglichkeit, sich seine Oberärzte auszusuchen, die wird sich oder er wird sich Menschen aussuchen, die ähnlich ticken wie er, falls er nicht, sage ich jetzt mal, anders geschult ist und nicht möchte, dass er damit seinen blinden Fleck vergrößert. In dem Moment, wo man sich Leute sucht, die ähnlich ticken wie man selber, dann stärkt man die Stärke, aber vergrößert auch gleichzeitig den blinden Fleck.
Um nochmal das Individuum ein bisschen rauszunehmen und doch nochmal auf die Allgemeinheit zu schauen. Ich habe eine ganz interessante Statistik gehört, ohne jetzt eine Quelle nennen zu können, aber es ist gerade heute mir nochmal über die Füße gelaufen, nämlich dass wir tatsächlich aktuell den höchsten Stand an Teilzeitarbeitsverträgen oder an Teilzeitarbeitern haben. Leute, die sich bewusst ohne Not dafür entschieden haben, nur 20, 25, 30 Stunden die Woche zu arbeiten, anstatt der üblichen, was ist es sonst, 42 Stunden, wie sowas hat man. Das ist ja jetzt dann doch schon ein Zeitgeist, der sich da zeigt, oder?
Stimmt. Und das ist ein Zeitgeist, der aber nichts mit der Generation, sondern mit den soziopolitischen Umgebungen zu tun hat. Also das hat nichts mit denen zu tun, die hier geboren, also die zu dem Zeitpunkt geboren sind, sondern es hat damit zu tun, dass wir halt momentan einen Arbeitnehmermarkt haben und sich die Leute sowas leisten, ausnehmen, kann man sagen, können. Als ich AIP gemacht habe, damals, als es das noch gab, gab es auf einer AIP-Stelle, auf zwei AIP-Stellen eine Assistentenstelle und so hat man mir das auch gesagt. Einer von euch beiden muss raus. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, wer das ist. Das hat man uns ein halbes Jahr vorher gesagt. Und dementsprechend, und es gab aber an der Uni, an der ich gearbeitet habe, natürlich 20 AIPs, zu denen man gesagt hat, 10 von euch werden gehen müssen. Strengt euch mal an. Das ist heute nicht mehr so. Und das ist gut, dass das heute nicht mehr so ist. Aus meiner Sicht. Ein Freund von mir hat neulich seine Stelle an der Uniklinik reduziert und dann hat ihn der Chef gefragt, auf was wollen Sie ihn reduzieren? Und er hat gesagt, ich würde gerne auf 100% reduzieren. Das fand man, ihr findet das lustig, er fand das auch lustig, ich finde das auch lustig, sein Chef fand das überhaupt nicht lustig und auch der Personaloberarzt, der drin saß, fand das auch überhaupt nicht lustig. Und er hat gesagt, er wird halt pro Woche halt nur noch gern 50 bis 60 Stunden arbeiten und dann vielleicht nebenbei noch ein bisschen Hubschrauber fliegen.
So, Entschuldigung, die waren im Ernst empört, dass jemand gesagt hat, ich kann einfach nicht mehr 60, 65 Stunden die Woche arbeiten, bitte
nein,
weniger?
Nein, 120.
Und man war empört, dass da jemand gesagt hat, stopp, ich an der Stelle kann ich bitte nicht weiter.
Sie fanden es nicht lustig. Sie haben dann gesagt, ja, wenn Sie reduzieren wollen, dann hören Sie halt auf zu fliegen.
Wow.
Wow, ja.
Ja, und also, das ist aber kein Generationsthema. Also ich sehe es ich bin ja viel unterwegs und wenn ich dann aber nach Mexiko schaue, zum Beispiel, Stand heute, ist es immer noch anders. Da ist immer noch 6 Tage Woche, 1 Tag die Woche nur frei, 8 Tage im Jahr nur Urlaub und so. Also da ist es anders als hier. Was auch wieder dafür spricht, dass es in Deutschland halt gerade diese Luxussituation gibt.
Was ist in Mexiko anders, dass man dort das
noch? Da kann man sich nicht leisten, nur Teilzeit zu arbeiten. Also es kommt immer auf den Job drauf an. Aber die ich gesehen habe, wenn man sich länger Urlaub nehmen will, dann muss man sich halt einen anderen Job suchen. Dann musst du dazwischen kündigen und dann einen neuen Job suchen. Das passiert dann auch häufiger. Also man ist nie lang in einem Verhältnis, in einem Arbeitsverhältnis. Aber das sieht man auch wieder, dass es nicht an der Generation oder an der Zeit liegt, sondern immer am Kontext. Ja, wo bewege ich mich? Was sind da die Gegebenheiten? Und in Deutschland ist es halt einfach gerade so, dass die Angestellten sich das aussuchen können. Plus, es gibt viel mehr Bewusstsein dafür, was gesund ist und was nicht. Ja, also wir haben ja jetzt viele Studien auch darüber, Burnouts und so, gerade mit Corona ist uns viel bewusst geworden, wie wichtig die Gesundheit ist und ob wir uns das wirklich antun wollen oder ob wir nicht andere Prioritäten setzen wollen.
Ist denn dann dieser Standard, den wir haben, also ich hatte gerade gesagt 40 oder 42 Stunden, das ist irgendeine krumme Zahl, glaube ich, die sich ergibt durch Pausen und solche Geschichten. Ist dieser Standard denn überhaupt dann noch zeitgemäß?
Da kommt es auch wieder darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal nur 42 Stunden gearbeitet habe pro Woche. Obwohl ich Teilzeit arbeite, aber ich arbeite halt auch noch privat. Dann kommen dazu Nachtdienste und Rufdienste, die zwar nominal irgendwie da draufstehen, aber dann doch nur zu einem Bruchteil bezahlt werden. Das ist natürlich eine völlig andere Situation für jemanden, der einen festen Arbeitsvertrag hat mit 42, 40, 45, 38. Ohne das mit Nachtdiensten, Wochenenddiensten, die dann vielleicht auch nochmal anders gewichtet werden zu machen.
Das führt mich zu der in unseren Feedbacks kritisierten Aussage, die ja von mir kam. Ich stehe dazu. Ich hatte ja gesagt, Augen auf bei der Berufswahl. Was ich damit gemeint habe, ist, es ist schon ein Unterschied, ob ich Feuerwehrmann, Polizist, Bundeswehrsoldat bin oder im Supermarkt, in einer Anwaltskanzlei oder ich weiß nicht. Ja, also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Als Feuerwehrmann oder Frau muss ich mich nicht wundern, dass ich Nachtdienste haben werde, dass es 24-Stunden-Schichten gibt. Das weiß ich vorher. Dann kann ich halt nicht, das ist meine Auffassung gewesen, deswegen habe ich diesen Satz gesagt, dann kann ich nicht nach 5 Berufsjahren ankommen und sagen, das ist ja totaler Mist, ich möchte das nicht. Ich finde das doof und das muss geändert werden. Und ähnlich ist es ja bei Offizieren, wenn ich Offizier werden möchte, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, irgendwann eine Waffe in die Hand zu nehmen und schießen zu müssen. Also man sollte sich vorher informieren, was der Beruf mit sich bringt. Und wenn man das auf den Arztberuf zurückbringt, dann weiß man doch vorher, zum einen Krankheiten, Notfälle richten sich nicht nach der Uhr, nicht nach dem Kalender. Die passieren immer, wenn sie passieren. Das heißt, 24/7 ist das eine Thema. Und dass das Gesundheitssystem nicht gerade überfüllt ist mit qualifizierten Ärzten, wissen wir auch. Wenn ich also mich entscheide, Arzt oder Ärztin zu werden, dann weiß ich das vorher. Das heißt ja nicht, dass man das gut finden muss und dass man das feiert. Aber ich weiß es vorher. Und das war das, warum ich gesagt habe, Augen auf bei der Berufswahl. Wie gehen wir denn damit um? Wir wissen vorher, dass bestimmte Dinge passieren werden, weil sie in diesen Berufsbereichen einfach Fakt sind. Und trotzdem machen wir es und fangen dann an zu meckern. Da kam ich nicht drüber klar.
Mhm. Jetzt ist es so, du hast gesagt, das weiß man vorher. Ich muss gestehen, ich hatte keine Ahnung, was Nachtdienste für eine Belastung sind, wenn man am nächsten Tag weiterarbeiten muss. Ich habe vorher Nachtdienste gemacht in der Pflege. Ich habe auch 7 Jahre in der Pflege gearbeitet. Aber damals gab es nie die Vorstellung, dass du danach am nächsten Tag weiterarbeitest. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und kann sagen, ich hatte keine Vorstellung davon, wie hart das ist. Und das ist bei vielen Dingen so, die wir sagen, okay, ja, ich kann mir das vorstellen, ich möchte das so machen, ich weiß das und dann stelle ich fest und dann mache ich das und dann stelle ich fest, nee, ich wusste gar nicht, wie das ist. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ein Sozialleben hat, weil man dem Verein, in dem man trainiert, nicht mehr trainieren kann, weil man plötzlich Schichtdienst hat und die aber halt nur dienstags und donnerstags trainieren. Und das bedeutet, wenn ich Glück habe, kann ich einmal pro Monat dahin gehen, dann kann ich es gleich lassen. Und ähnliche Sachen. Also es sind Dinge, die man erst feststellt, wenn man es macht. Und dass sich dann mal die Einstellung ändert oder dass man sagt, ja, okay, gut, so habe ich mir das nicht vorgestellt, finde ich, ist legitim. Die zweite Frage, die du hattest, weil du gesagt hast, ja, die Arbeit muss gemacht werden. Das stimmt, natürlich muss die Arbeit gemacht werden. Und es ist natürlich auch aus verschiedensten Motivationen gut, Medizin und Pflege zu machen, weil man engagiert sein will, weil man was Schlaues tun will, weil man Menschen helfen will, auch weil man Spaß hat mit der Arbeit mit anderen Menschen. Und je nachdem, wie die Arbeit ist, und wie das konkrete Umfeld ist, kriegt man diese Bedürfnisse halt mehr oder weniger bedient. Und ich kenne auch viele Kollegen, die von einer Arbeitsstelle zur nächsten gewechselt haben und in ein neues Team gekommen sind. Neue Praxis, neues Krankenhaus und plötzlich deutlich zufriedener waren, weil dort das Team anders zusammengesetzt war. Es hat sich aber nicht viel an der Arbeit geändert.
Neue Teamzusammensetzung, inwiefern kann das den Arbeitsdruck auflösen?
Wenn du, je nachdem, wie du persönlich gestrickt bist, dich freust, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wenn du sagst, du kommst dahin und sagst, ich habe heute mit dem Dienst, das freut mich. Aus unterschiedlichsten Gründen. Das kann sein, ich freue mich deshalb, weil ich weiß, wenn der vorher Dienst hatte, ist wirklich alles gemacht. Alle Briefe sind geschrieben, die Patienten sind versorgt, verlegt. Oder es kann sein, dass ich hinkomme und sage, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann habe ich den ganzen Tag Spaß und dann fliegt die Arbeit nur so, auch wenn es sehr, sehr viel ist. Es kann genauso gut sein, dass ich sage, okay, das ist jemand, mit dem verstehe ich mich einfach, der sieht mich als Mensch und den sehe ich als Menschen und wir sehen uns einfach positiv als Mensch und dann fällt es uns leicht, zusammen mit den die anderen Menschen um uns herum zu versorgen und auf die einzugehen. Und oder es ist jemand da, wo ich weiß, oh, das geht super schnell, wenn ich mit dem arbeite, der packt an, der stellt nicht viele Fragen, der zerredet nichts, es geht einfach los. Und je nachdem, wie ich gestrickt bin, kann ein anderes Team einen riesen Unterschied machen.
Absolut. Es ist so wichtig, Teambuilding. Und dann ist es fast, egal möchte ich nicht sagen, aber dann geht die Arbeitsstruktur einfach viel einfacher von der Hand, obwohl du vielleicht genauso viel, nicht nur viel leist, sondern genauso viel schrubbst. Und auch deine Formulierung von vorhin, gehe ich total d'accord. Also ich hatte früher eher so eine romantische Vorstellung vom Arzt da sein und die Realität trifft dann doch das Ganze. Und wenn man das dann erstmal durch hat und erlebt hat, dann kriegt man auch eine andere Einstellung. Also ich kann nicht so 100% verstehen und viele andere Kollegen und Kollegen bestimmt auch. Eine andere Einstellung zum Arbeitsleben oder zum Arztdasein oder zum Gesundheitssystem entwickelt sich auch mit der Berufserfahrung. Ne? Also das ist einfach auch so. Und was man erlebt hat und wo man die Quellen hatte. Also genau. Also jetzt Teambuilding, wichtig.
Ja, und damit hast du nämlich nochmal einen ganz neuen Drive in die Thematik gebracht. Denn wo wir uns zuvor ja hauptsächlich drüber unterhalten haben, was sind strukturelle Probleme, wie gehen die verschiedenen Personen mit Druck um, mit wer arbeitet gerne und mehr und wer arbeitet eben oder hat andere Prioritäten, Familie, Freizeit, Kinder. Du hast jetzt mit eingebracht, dass eine und dieselbe Person durchaus unter bestimmten Bedingungen ganz anders über seine eigene Arbeit denken könnte und die auch ganz anders mit einer anderen Power machen könnte. Diese Bedingungen, die mich ausbremsen. Kennst du da Alltagsbeispiele? Was sind Teamkonstellationen? Oder vielleicht hast du sogar eigene Erfahrungen gemacht, wo man direkt sagt, eigentlich gehe ich nicht mehr gerne in die Arbeit. Was sind so typische, auch, ich meine, unsere Zuhörer kommen aus dem Bereich Gesundheitswesen, Praxis, Klinik, aber hast du noch mal so ein paar Beispiele mitgebracht?
Ja, kann ich gerne aus dem Ärmel schütteln. Und dabei ist es mir wichtig, dass ich da nichts verallgemeinern möchte, sondern ich mache jetzt unterschiedliche Beispiele für Menschen, die unterschiedlich gestrickt sind und dann mehr oder gut oder weniger gut zusammenarbeiten. Das erste Beispiel, jemand kommt in die Arbeit, es ist nach dem Wochenende und bevor die Arbeit losgeht, möchte der erstmal von dem anderen wissen, okay, wie geht's denn dir jetzt eigentlich, wie war das Wochenende, ich weiß, deine Kinder, die waren krank. Geht's denen wieder besser? Wie ist das Verhältnis zu Hause? Was hast du am Wochenende gemacht? Warst du weg? War es eine schöne Zeit? Und der andere sagt, Mensch, wir haben 16 Patienten bis 9.30 Uhr. Es interessiert mich ein Scheiß, was du dieses Wochenende gemacht hast. Ich möchte, dass du jetzt den ersten reinholst und dass es jetzt losgeht. Die beiden werden nicht gut zusammenarbeiten. Weder, weil der eine oder der andere was besser oder schlechter macht. Die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn ich das weiß, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sind, dann kann ich mich darauf einlassen. Und dann kann ich sagen, okay, gut, ich investiere die erste Minute meines Arbeitstages in das Bedürfnis, von dem ich weiß oder erkannt habe, was es der andere hat. In dem Fall erstmal zu gucken, wie ist der Vibe vom anderen, wie fühlt er sich? Wie ist die Stimmung? Und wenn das abgehakt ist, dann kriegen wir auch die 16 Patienten bis 9.30 Uhr durch.
Da habe ich eine kurze Zwischenfrage zu. Entschuldige. Ich bin ja bei solchen Sachen immer für Gerechtigkeit und frage mich sofort, wer muss hier eigentlich wem entgegen? Also wir haben jetzt zwei verschiedene mit Bedürfnissen. Der eine hat das Bedürfnis, loszulegen, reinzuhauen, 16 Patienten bis 9.30 Uhr. Der andere hat das Bedürfnis, erstmal sein Wochenende auszuspeichern, ein bisschen den Vibe aufzufangen und reinzukommen in die Arbeit. Jetzt hast du eher die Betonung darauf gelegt, demjenigen zuzuhören, der kurz noch sein Wochenende ablagern möchte. geht es auch umgekehrt? Kann auch derjenige sagen, okay, ich habe gesehen, hier ist Stress, mein Kollege kommt damit nicht gut klar, der hat Druck. Ich halte jetzt mal meine Klappe, fahre mich zurück und wir ackern erstmal bis 9.30 Uhr 16 Patienten weg.
Also die Frage, die du stellst, ist eine ganz hervorragende. Und also erstmal die Frage, muss ich mich auf den anderen einstellen? Nein, muss ich überhaupt nicht. Das ist natürlich eine reine Einstellungssache von mir. Die Frage ist, möchte ich es machen, damit ich mehr Öl im Getriebe habe und weniger Sand? Und natürlich haben beide Bedürfnisse. Und wenn das beide wissen und beide tun, dann läuft es natürlich noch besser. Wenn ich der bin, der sozusagen den Ton angibt, dann bin ich häufig der, der sich auf die anderen Bedürfnisse einstellt, um damit zu gucken, dass es für mich vorangeht. Natürlich kann es ganz genauso andersrum sein. Es kann sein, dass in dem Fall es für den Arzt zum Beispiel wichtig ist zu wissen, wie fühlt sich die Pflegekraft, wie fühlt sich die MTA, wie fühlt sich die Kollegin, die junge Assistentin, der junge Assistent. Und der möchte aber loslegen. Und dann kann er genauso sagen, okay, gut, ich spare mir das jetzt. Vielleicht, wenn es für mich ein großes Bedürfnis ist, ich hole es mir auch vielleicht auch bei jemand anders. Und dann schaue ich, dass das losgeht. Und in dem Fall ist das Bedürfnis von dem anderen nicht nur zu schaffen, sondern auch die Zeitstruktur, die dahinter steht. Also es ist, kann persönliches, psychisches Bedürfnis sein, effiziente Arbeit zu machen und dabei auch die Zeit sehr gut im Kopf zu haben. Das kann ein wichtiges psychologisches Bedürfnis sein. Und das haben manche Menschen sehr stark und andere haben es überhaupt nicht. Und wenn die beiden zusammenarbeiten müssen, dann hilft es, wenn sie wissen, was dem anderen wichtig ist und ob man da sich irgendwo treffen kann, beziehungsweise ob man das unterstützen kann.
Was ich ein bisschen raushöre dabei, ist auch, dass es, wenn man hier über Verantwortlichkeiten spricht und wer muss sozusagen als Erster nachgeben, ist jetzt sehr krass formuliert, dann ist das schon ein Führungsthema, ne? Also tendenziell ist es vielleicht eher bei dem Vorgesetzten, beim Chef zu sagen, ich erkenne meine Mitarbeiter, ich erkenne die, die mir untergeben sind, weil er natürlich auch viel mehr Entscheidungsgewalt hat und die Situation viel besser steuern kann als vielleicht sogar eine Azubine oder irgendwie eine MFA, die eben in der Hierarchie auch woanders steht. Okay.
Mhm. Ja. Zum Thema nochmal Augen auf bei der Berufswahl, weil das eine ist ja, was stelle ich mir vor von dem Beruf und das andere ist dann, was passiert in der Praxis. Und diese Dinge, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, das ist ja das, was in der Praxis dann einen Impact hat, ob ich mich wohlfühle, ob es mir gut geht oder nicht, ob meine Bedürfnisse hier bedient werden oder nicht. Und was der Marc und ich oft machen in so Teamtrainings, ist, dass wir das von dem Unbewussten ins Bewusste rufen. Ne? Weil das, was bewusst ist, ist das, was ich mir vorher vorgestellt habe, in meiner Logik oder in meiner Vorstellung, in meinem Gefühl, was ich mit diesem Beruf verbinde. Und was aber dann in der Praxis noch den Impact hat, ist diese Art von Bedürfnissen. Ne? Ich will mich auch wohlfühlen im Team oder ich will, dass was vorangeht, ich will, dass es abhaken kann, dass es effektiv ist, dass ich mich engagieren kann, dass ich meine Werte reinbringen kann und so weiter. Oder dass es aufregend ist, dass es Spaß macht. Und wenn man das im Team insgesamt ins Bewusstsein ruft, dann ist oft die Reaktion, dass jeder da Verbesserung will. Weil jeder dann ein Verständnis für den jeweils anderen bekommt und das auch nachvollziehen kann. Ne? Weil wir haben ja eigentlich alle diese Bedürfnisse nur unterschiedlich stark. Wir sind ja jetzt nicht komplett unterschiedlich. Auch ich will, dass die Dinge passieren. Vielleicht will ich es nicht so schnell wie der Markt zum Beispiel. Ja? Oder will auch Spaß haben, aber hab halt, die Prioritäten sind ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man das mal verstanden hat und das wie so das Licht anmacht in dem Raum, dann ist oft dieses, oh wow, okay, so können wir miteinander arbeiten. Deswegen kommen wir immer wieder aneinander. Und dann kann man sich gegenseitig helfen, in Anführungsstrichen, dass das einfach reibungsloser läuft und dass jeder sich wohlfühlt und dass jeder einen guten Tag hat.
Und jetzt hast du was total Wichtiges, aber angesprochen, als wäre es was ganz Leichtes. Und ich weiß aber, dass das gar nicht leicht ist, weil es gibt Personen, die können total easy intuitiv erfassen, wie sich das Gegenüber fühlt, was seine Bedürfnisse sind, was man am besten jetzt als Nächstes tut. Es gibt aber auch Personen, die sind da nicht ganz so begabt oder denen fällt es aufgrund der Situation oder der Hierarchie schwerer. Wie kommt man denn jetzt an diese Infos ran, wenn man nicht naturbegabt ist und sofort alle Schwingungen in einem Raum erfassen und umsetzen kann?
Na, indem man sich's bewusst macht. Wenn wir drüber anfangen, darüber zu sprechen, wie wir ticken und was wir brauchen, wenn wir dann enabled werden, uns gegenseitig Gebrauchsanweisungen zu geben, auch in dem Moment, ja, dann wird es einfach einfacher. Dann kann ich das Ganze öliger machen, wie der Marc gesagt hat. Dann ist nicht so sandig, auch wenn ich den Sand schon mag am Strand, aber nicht in der Praxis.
Wenn du sagst, drüber sprechen, beim Kaffee in der Frühstückspause, oder wie kann man das auch strukturierter angehen?
Ja.
Marc.
Ja, man kann das natürlich auch strukturieren. Ich bin zum Beispiel einer von denen. Ich habe das nicht von einfach. Meine Frau hat früher immer gesagt, ich bin so empathisch wie ein Stück Beton. Und das kann ich aus meiner frühen Arbeitszeit auch bestätigen. So retrospektiv hat sie da sicher recht gehabt. Und viele andere, die mit mir zusammenarbeiten mussten, können das auch bestätigen. Ich musste das beibringen und ich habe das gelernt. Und das kann man lernen und das kann man auch strukturiert lernen. Und vielleicht ist das, wo deine Frage hinzielte, die Frage, kann man es lernen? Ja, die kurze Antwort ist ja, man kann es lernen. Letztendlich ist das ja das, was Elisa und ich machen.
Surprise, surprise.
Ja.
ultra empathisch, ja. Und ich glaube, in einem früheren Leben, wo wir das nicht bewusst gelebt hätten, weiß ich gar nicht, ob der Marc und ich uns so gut verstanden hätten. Heute reden wir darüber und wir verstehen uns blind. Ja, also das ist wirklich, macht so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil wir uns ergänzen und weil wir uns schätzen, so wie wir sind. Ja.
Und jetzt haben wir euch beide natürlich hier in diesem Podcast zum Thema, weil wir natürlich, wie vorhin ja auch schon in zwei Sätzen erwähnt, wissen, dass ihr durchaus Profis seid, was diese Konfliktthemen angeht und auch wie man das aufgelöst kriegt. Was genau macht ihr, wenn sich ein Team, sei es jetzt ein Praxisinhaber oder auch irgendein anderes geartetes Team, an euch wendet und sagt, hey, bei uns ist viel, viel Sand, es knirscht und wir brauchen Hilfe, wir wollen nicht Leute entlassen oder das Team auflösen, wir wollen eigentlich was voranbringen?
Naja, wir machen genau das. Also wir trommeln sie zusammen und bringen ins Bewusstsein, was eigentlich los ist. Wir bringen sie weg, weil oft kommen die dann mit Themen daher und sagen, ja, und immer bei dem Thema, da kommen wir aneinander oder immer bei dem Verhalten und so. Und wir bringen das auf eine andere Ebene. Wir sprechen nicht so viel über das Was, sondern erstmal mehr über das Wie.
Wie muss man sich das vorstellen? Das Was kontra das Wie? Also
Das Ganze beruht auf den Arbeiten von Tavy Kaler. Und was er gemacht hat, ist ein Kommunikations- und Persönlichkeitsmodell zu entwickeln, was Kommunikation individuell auf die individuelle Persönlichkeit anwendet. Und das heißt Process Communication Model deshalb, weil er sagt, solange der Prozess nicht stimmt, solange wir nicht dieselbe Sprache sprechen, brauchen wir nicht über Inhalt zu reden. Und genauso, wenn ich jetzt anfangen würde, Chinesisch zu sprechen, wenn ihr kein Chinesisch versteht, dann wäre das Gespräch jetzt zu Ende. Und aber ähnlich kann man sich's vorstellen, wenn Menschen zusammenarbeiten, die unterschiedliche Themen oder Bedürfnisse haben und die Welt durch eine bestimmte Brille sehen und dementsprechend aneinander vorbeisprechen. Es ist quasi wie, als würden sie eine andere Sprache sprechen. Und das ist das, was wir bewusst machen, wie Elisabeth sagte, wo wir es sozusagen vom Unbewussten ins Bewusste heben und sagen, ah, das ist das, wie du das jetzt siehst und oder durch welche Brille du siehst. Und auch das ist, macht auch klar, was du brauchst. Und nachdem ich das verstanden habe, jetzt können wir über Inhalt sprechen. Weil jetzt sind wir auf einer Wellenlänge. Und das ist das, was wir machen, dass wir den Menschen zeigen, wie das funktioniert und wie sie das anwenden können innerhalb vom Team, innerhalb von ihrer Familie, aber auch mit Patienten und auch mit Angehörigen.
Sind das auch Einzelgespräche oder sind das direkt immer Gruppengespräche? Also wo das Team direkt zusammen aufeinander prallt oder selektiert ihr vorher schon so ein bisschen aus? Also mit selektieren meine ich, ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Mhm. Also Einzelgespräche, um herauszufinden, wo stehst du, was ist vielleicht dein Problem oder wie empfindest du dich in dieser Situation? Oder ist es direkt gleich im Gruppengebilde? Oder ist es individuell? Kann natürlich auch sein, weiß ich jetzt nicht.
Genau, es ist individuell. Es gibt natürlich vorher mal eine Auftragsklärung.
Mhm.
Weil normalerweise, wenn alles glatt läuft, dann ruft man uns nicht an, sondern man ruft uns an, wenn man sagt, okay, gut. Deshalb frage ich auch immer, okay, was ist der Grund? Warum?
Ja.
Warum jetzt? Ja. Und meistens kommt dann ein Thema, aber aus dem Thema wird dann auch langsam klar, wo sozusagen es ein bisschen hakt, wo der Sand drin ist. Und dann gucken wir, was da am besten sein kann. Es kann sein, dass zum Beispiel eine Abteilung sagt, ich möchte speziell meine Führungskräfte schulen. Es kann aber auch sein, dass es heißt, wir wollen eine Teambildung von unserer Praxis machen. Es kann aber auch sein, dass einfach nur erstmal sozusagen der Praxisinhaber kommt und sagt, ich möchte mit meinem Haufen besser zurechtkommen, aber ich möchte es separat von denen machen. Es gibt alles. Möchtest du noch was dazu sagen, Elisabeth?
Kommt auch darauf an, welche Themen das sind, wie du schon gesagt hast, Marc, und wie tief die liegen. Ne? Also wenn wir wissen, da ist ein riesiges Konfliktpotenzial jetzt schon, dann macht es natürlich Sinn, die Leute vorher einzeln abzuholen, einmal um sie zu sensibilisieren, um was es geht. Auch, dass sie ein bisschen Vertrauen aufbauen und wissen, sie werden jetzt nicht in eine Schublade gesteckt, sondern sie können hier lernen, noch mehr sich besser selbst kennenlernen und auch mit den anderen besser umgehen lernen. Und sie haben in jedem Fall was davon. Aber vielleicht kommen dann auch manchmal noch andere Themen hoch. Ne? Also oft ist es so, dass die Führungskraft eine Idee hat, was das Problem ist, aber das gar nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt. Und manchmal ist es ein thematischer Konflikt, aber oft oder fast immer ist es was Persönliches. Also wo man sagt, dass die sind einfach unterschiedlich und die reden aneinander vorbei. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man jemanden trifft, wo man sagt, oh, irgendwie, das ist so anstrengend. Immer wenn ich mit dem spreche, habe ich das Gefühl, ich rede gegen die Wand und es kommt einfach nicht an. Als wenn ich eine andere Sprache sprechen würde. Ja, das, ich glaube, diese Situation kennt jeder. Und da helfen wir zu übersetzen und Brücken zu bauen. Ja.
Was ist denn so eine typische Situation, wenn man jetzt mal eine Arztpraxis nimmt oder eine typische festgefahrene Teamsituation, in die ihr dann reingerufen werdet? Das sind ja wahrscheinlich nicht jedes Mal wird ja nicht das Rad neu erfunden, sondern es wird ja bestimmt so ein paar Klassiker einfach geben, oder?
Weil alles, was wir machen, es liegt auch unter der Schweigepflicht.
Klar.
Erzähle ich jetzt einfach mal eine Geschichte von mir, von früher, die so ein Beispiel ist, wo das sozusagen, ich bin so empathisch wie ein Stück Beton, ganz gut rauskam. Das war schon Beginn des Dienstes im OP und ich hatte den nächsten Patienten bestellt. Und die Pflegekraft kommt zu mir und sagt, es dauert ja noch, bis die andere OP fertig ist. Ich schicke die nochmal auf Station. Und ich sage, nee, auf gar keinen Fall. Wir haben es nach 18 Uhr. Da geht der Hole und Bringer nach Hause. Der kommt dann zu spät. Dann gibt es wieder eine Verzögerung im Programm. Und sie sagt, ja, aber wie fühlt er sich denn, wenn der jetzt hier im Laufwachraum liegen muss, ganz allein? Und ich sage, ist mir völlig egal. Ich will auf gar keinen Fall, dass ich nachher eine halbe Stunde im Dienst auf den warten muss. Und dann sagte sie tatsächlich, du bist so empathisch wie ein Stück Beton. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, so kommen wir jetzt nicht weiter. Habe ich nur zu mir gesagt, nicht zu ihr, sondern ich habe gesagt, okay, gut, verstehe ich, geh doch mal hin und frag ihn, ob er Schmerzen hat. Kommt sie zurück und sagt, ja, hat Schmerzen. War jetzt nicht verwunderlich für jemanden, der im Dienstprogramm noch operiert werden muss, dass er Schmerzen hat. Das hatte ich mir schon so gedacht. Dann habe ich gesagt, pass auf, dann nimm ihn doch jetzt in den tu ihn in den Aufwachraum, häng ihn an den Monitor und dann kannst du ihm schon mal ein Opiat geben. Das würde er jetzt auf der Station wahrscheinlich noch nicht kriegen und dann können wir uns so gut um ihn kümmern. Er ist gut versorgt und außerdem haben wir ihm schon mal seine Schmerzen genommen. Und damit hatte ich unser beider Bedürfnisse befriedigt, nämlich meine, dass es keine Verzögerung gibt. Außerdem war er dann schon verkabelt und hatte auch schon eine Nadel. Also ich habe sozusagen auf diese Effizienz, Zeit, Arbeitsschiene gleichzeitig habe ich dafür gesorgt, dass es dem Patienten gut geht und dass sie sich gut um den Patienten kümmern kann.
Was hier für mich gerade ganz interessant rauskommt, das ist echt gerade schon wieder so ein Aha-Moment. Elisabeth kennt schon unsere Aha-Momente in der Thematik. Was ich gerade super spannend finde, ist, dass man mit dem Wort Konflikt ja meistens etwas Positives und Negatives verbindet. Also entweder zwei Negative prallen aufeinander oder jemand, der was Positives will, prallt auf jemanden, der was Schlechtes will. Das ist zumindest das, was man sich klassisch vorstellt. Jemand will was kaputt machen oder will seinen eigenen Vorteil. Du hast jetzt aber gerade eine Situation erklärt, in der ich jetzt mal von außen betrachtet sagen würde, beide wollten eigentlich was Gutes. Ja, deine Kollegin wollte, dass es dem Patienten gut geht, dass der gut versorgt ist, und du wolltest, dass der Dienstablauf nicht gestört wird, dass es keine Verzögerung für andere Patienten gibt und so weiter. Also eigentlich ja, wo man sagt, wo, warum Konflikt? Es, aber genau das ist die Krux an der Geschichte, ne?
Und das ist immer so. Also wir gehen immer davon aus, dass die Menschen in guter Absicht handeln und dass sie immer das Beste wollen. Und wir haben aber von klein auf gelernt, dass wir mit allen so umgehen sollen, wie wir selber wollen, dass sie mit uns umgehen. Ja, so behandle deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist aber nicht immer richtig, weil wenn ich weiß, dass die Menschen unterschiedlich sind, dann braucht mein Gegenüber vielleicht nicht das Gleiche, was mein Bedürfnis ist. Und deswegen ist es so wichtig, das ins Bewusstsein zu bringen, weil die wollen ja alle was Gutes, und dann ärgern sie sich oder sind frustriert oder kommen in Stress, weil das nicht so angenommen wird. Ja.
Wie schwer ist es, solche tief verankerten Glaubenssätze wie was du willst, was du für dich willst, das mach auch mit anderen, das ist ja so ein tief verankerter Glaubenssatz, aber auch andere Themen, die du ja in deinem ganzen Leben 20, 30, 40 oder mehr Jahre verinnerlicht hast, wie schwer ist es, Marc, sowas dann in so einem gezielten Team oder auch Einzelcoaching aufzubrechen und tatsächlich zu verändern?
Also das funktioniert durch diese Aha-Momente relativ gut und relativ schnell. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Tage. Weil ich da keine, je nachdem, wie wir, was wir sozusagen alles mit reinnehmen, zwischen 1 und 5 Tagen sind das so Trainings, wo man sagt, danach ist es völlig klar, weil ich so viele Aha-Erlebnisse hatte, dass ich das jetzt auch sowohl emotional fühle, als auch kognitiv verstehe, was da geht. Und es dann auch anwenden kann. Also es ist ja auf einer Lernreise ist es ja immer erstmal Kenntnis von, also ich weiß, dass es das gibt. Und dann später bin ich motiviert, das auch anzuwenden. Und irgendwann traue ich mich anzuwenden und irgendwann beherrsche ich es. Und bis man es beherrscht, auch tatsächlich ein paar Tage, bis man die ersten Erkenntnisse hat, das geht relativ schnell.
Wenn ihr jetzt
auch nicht. Immer noch, ich sage ja immer noch, ich will, dass es meinem anderen gut geht, so, weil ich will ja auch, dass er mich so behandelt, dass es mir gut geht. Und die Arbeit da drin ist eigentlich nur die Übersetzung. Wenn ich weiß, was der andere braucht, weil wir drüber gesprochen haben, dann kann ich das Bedürfnis übersetzen. Dann kann ich ihm das so in seiner Sprache geben, wie er das braucht. Und das lernen wir in dem Training. Also da fangen wir an, das nicht nur bewusst zu machen, sondern dann auch konkret an Praxisbeispielen und Praxisübungen beizubringen, was heißt es dann in meiner Sprache, in meiner Wortwahl, in meinem Tonfall, Körpersprache. Ja? Wirklich sehr, sehr konkret, um das auch üben zu können und dann in die Praxis umsetzen zu können.
Jetzt sprechen wir ja von Situationen, in denen eure Trainees oder Coaches wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, maximal offen sind der Thematik gegenüber, was ändern wollen. Elisabeth schüttelt schon direkt mit dem Kopf. Ich möchte meine Frage bitte fertigstellen. Worauf will ich hinaus? Wenn man jetzt so ein Team hat mit 10, 12 oder mehr Teammitgliedern und da sind zwei dabei, die haben da keinen Bock drauf. Die wähnen sich im Recht, weil es Konfliktsituationen sind. Und ist das ein Showstopper für so ein Team? Und muss da vorher erst noch was geändert werden? Und die Frage, die sich anschließt, ist, was gibt es oder gibt es Limitierungen, wo ihr sagt, hier lassen wir die Finger von, da können wir jetzt auch nicht weiter?
Also für mich ist es kein Showstopper, weil wir allgemein sprechen über die Typen in uns, ja. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt ja nicht einen, der so ist und der andere, der so ist, sondern im Prinzip laut dem Modell von Tabby Kahler hat jeder alles unterschiedlich stark ausgeprägt, ja. Und wir können alle lernen, alles zu aktivieren. Das heißt, wir sprechen eigentlich schon alle Sprachen, nur manche halt noch nicht so fließend, ja. Und durch das, dass wir meistens zu zweit sind in den Trainings, können wir das ganz gut vorspielen. Und die sehen dann auch, das ist halt einfach Missverständnis. Und diese Konflikte lösen sich durch diese Aha-Momente auf, weil sie wissen, es ist gar nicht böse gemeint gewesen, sondern wir haben aneinander vorbeigesprochen. Ohne, dass wir jetzt raus ziehen, ja, und deswegen habt ihr und ihr euch nicht verstanden und deswegen hast du und den Konflikt. Darum geht's gar nicht im ersten Schritt. Ja, also das ist meistens für die so ein Aha dann bei denen selbst. Wir müssen das oft gar nicht ansprechen oder sie sprechen es dann von sich aus an. Dann kann man drüber reden. Meistens am dritten Tag, wenn es dann um die Stressmuster geht. Ja, weil Stressmuster ist ja auch nichts anderes, als wenn ich mein Bedürfnis nicht bekomme. Dann versuche ich es mir auf negative Weise zu holen. Gibt es auch ganz konkrete Dinge, die ich dann beobachten kann, in Körpersprache, Gestik, Mimik, Wortwahl, Satzbau. Und dann kann ich das auch erstmal kognitiv verstehen lernen und dann auch emotional lernen, wie sich das anfühlt und was ich da ändern kann. Was schon manchmal, also selten, aber manchmal ein Showstopper sein kann, ist, wenn jemand in böser Absicht handelt, dann bewegen wir uns aber nicht mehr in der Okay-Okay-Haltung. Also dann haben wir es wirklich schon mit Störungen zu tun. Ja, also da rede ich jetzt schon eher aus meinem Feld Profiler oder aus unserem Feld Profiler. Der Marc hat ja auch eine Profiler-Ausbildung. Das kommt auch hin und wieder vor, aber eher selten. Und dann da kommt man halt mit dem PCM nicht mehr weiter.
Okay, und das dann so ein Abbruchmoment für das gesamte Team? Oder spricht man dann mit dem Teamleader und sagt, denkt mal drüber nach, ob diese Person noch ins Team passt? Oder vielleicht nicht mehr? Also geht ihr dann da auch in die Beratung mit dem Klienten und findet, ja, wie auch immer geartete Auswege und Lösungen?
Es kommt auf die Situation und den Auftrag drauf an.
So kann man das, glaube ich, sagen. Für normale Teamtrainings gibt es das eigentlich so gut wie nie. Wenn man sagt, okay, man holt uns rein, weil es geht wirklich konkret darum, Konflikte zu lösen oder schon so eher so in Richtung Mediation, dann wird es natürlich spannender. Aber ich habe es noch nie gehabt, dass ich tatsächlich irgendwie ein Training abgebrochen hätte oder so. Und spannend wird es, wenn es zum Beispiel Gruppen sind, die geschickt werden, aber nicht wollen. Also wenn man sozusagen als Trainer erstmal sozusagen die ganze Gruppe gegen sich hat dann braucht einen halben Tag, bis das Vertrauen da ist und dann stellen fest, oh, das ist was, wo ich tatsächlich was mitnehmen kann. Und jetzt bin ich neugierig und dann am Schluss sagen, boah, verdammt, das funktioniert ja sogar. Das ist dann sozusagen immer die...
Oder Freibier. Wenn gar nichts geht, Freibier. Und wie kriegen wir sie?
Ich denke mir immer die ganze Zeit, wo ihr das so schön ausformuliert habt, eigentlich müssten alle Menschen sowas mal machen. Mhm. Also sei es in welcher Form ihrer Ausbildung oder im Arbeitsleben, aber ich glaube, es würde sich so viel mehr und leichter und besser leben und arbeiten zusammen, wenn man einfach weiß, wie tickst du und genau, was hast du für Bedürfnisse, wo kann ich dich auffallen?
So ist es. Und das
aber
ist
schade das eigentlich, Schönste. Ne?
Ja.
Wie geht's euch denn damit? Ihr habt ja schon gestartet. Wir sind ja noch am Anfang, aber.
Genau. Das kann man ja mal hier sagen. Wir haben natürlich im Team UDERM, und das ist einer der Gründe, warum wir mit euch noch weitere Pläne verfolgen. Im Team UDERM haben wir so ein Team-Coaching mit dir, Elisabeth, ja gestartet. Wir hatten also auch die ersten Aha-Momente. Und es ist gar nicht so, dass wir ein Konfliktteam waren, glaube ich, sondern dass wir einfach kompetenter werden wollten, wenn es Konflikte auch in andere Richtungen gibt. Und wir haben ja viel Austausch mit jungen Praxisgründern, die sich auch an uns wenden mit bestimmten Themen. Und wir wollten einfach nicht als Coach kompetent werden, sondern sagen können, da gibt es Methoden und Möglichkeiten, wenn ihr euch das anschaut, dann kommt ihr damit weiter. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also meine Erfahrung oder meine ersten Erfahrungen, wir hatten jetzt drei Termine, glaube ich. Mhm. Ich kann das nur überschreiben mit dem Begriff Aha-Momente. Das ist für mich das Präsenteste von allem, dass ich wirklich ständig Situationen, Erkenntnisse erlange, wo ich denke, ach was, das gibt's ja nicht. Also wirklich im positivsten Sinne, dass man permanent von Dingen überrascht wird, die man sich vorher so nicht vorstellen konnte. Oder aber die retrospektiv ganz viele Situationen erklären, die man vorher nicht verstanden hat, wo man unsicher war, wo man vielleicht frustriert war, im Nachhinein sich ärgert, dass man bestimmte Dinge nicht lösen konnte. Es ist jetzt nicht so, dass mein ganzes Leben jetzt retrospektiv perfekt aufgearbeitet und besser ist, aber das ist meine Erfahrung aus den ersten Sitzungen oder aus den ersten Einheiten mit dir. Dorit, Wie ist es bei dir bisher?
Ähnlich wie bei dir. Ich fand es erstmal am Anfang spannend herauszufinden, eigentlich. Also ich kannte ja dieses Modell überhaupt nicht und die ganzen Bedürfnisse, wo stehe ich so nach dem Motto und was bin ich für ein Typ, und habe mich in dem persönlichen Gespräch mit Elisabeth in ganz vielen Geschichten, die ich ihr nicht alle erzählt habe, aber immer wieder gefunden, als sie so Beispiele auch gebracht hatte, und habe dann im Verlauf sozusagen auch mit unseren bisherigen Zusammenführungen und Gesprächen schon auch Probleme, mich manchmal zu ändern. Also gar nicht, weil ich nicht will oder sowas, sondern weil ich wahrscheinlich dann wieder zu logisch an die Sache rangehen möchte und dann denke, okay, jetzt bist du vielleicht da und da, jetzt könnte ich den vielleicht da und da. Also weißt du, ich muss sozusagen das, was ich theoretisch bisher schon alles erlernen durfte oder beziehungsweise was ihr mir beigebracht habt, versuche ich in der Tat auch in Gesprächen umzusetzen, aber es fällt mir noch nicht ganz so leicht. Aber wir sind ja auch noch am Anfang, also ich bin ganz positiv gestimmt.
Wir sind ja PCM-Azubis.
Sozusagen. Und ich finde das aber ein unglaublich spannendes Feld und ein Aha-Moment, genau, aber auch ein sich selber kennenlernen und auch andere Menschen in dem Zusammenhang wieder kennenzulernen auf ihrer Ebene. Also ganz toll, und auch toll, dass es solche Möglichkeiten gibt, dass es Menschen wie euch gibt, die anderen das beibringen, uns besser zu verstehen. Und kann das wirklich nur jedem empfehlen, und freue mich auf die Zukunft, was das anbelangt.
Ja, und wo wir alle bei Juderm uns aber komplett einig sind nach den ersten Erfahrungen mit dir, Elisabeth. Ich sage immer Elisabeth, weil Marc hatte mit uns jetzt bisher noch keinen Termin. Das heißt, ich kann erst mal... Das, wo wir uns alle drei total einig sind, ist, dass unsere Erfahrungen damit so wahnsinnig positiv und beeindruckend waren, dass wir gesagt haben, wir möchten von Herzen das unbedingt auch jungen Praxisgründern, jungen Dermatologen ans Herz legen. Also einfach, weil wir gesagt haben, wir haben hier so tolle Wege und Werkzeuge entdeckt, die so viele typische, und deswegen hatte ich vorhin so ein bisschen versucht, so eine typische Situation zu erfragen, aber wir kennen die aus den Gesprächen mit jungen Dermatologen. Das sind, ob das jetzt die junge Praxisübernehmerin ist, die ein alteingesessenes Team übernimmt und ein Respektproblem hat, oder ob du in deinem eigentlich gut funktionierenden Team den berühmten Hausdrachen hast, der alles an sich reißt und den eigentlichen Chef spielt. Also es gibt so viele typische Situationen. Auch Generation Z, auch wenn wir es nicht verallgemeinern wollen, ist aber ein wahrgenommenes Phänomen, was auch stattfindet. Und wir haben einfach gesagt, ey, das ist so toll und so beeindruckend, was wir hier kennenlernen, dass wir das gerne auch jungen Dermatologen, jungen Praxisgründern gerne auf den Weg geben möchten. Und das tun wir. Wir planen nämlich mit euch beiden ein Webinar. Und da ist jetzt die Herausforderung. Ihr habt es 2-3 Mal jetzt schon im Nebensatz genannt. Das ist natürlich ein Seminar oder ein Kurs, den ihr anbietet oder den ihr macht, der durchaus mehrere Tage bis, wenn man es nicht alles in einem runterreißt, durchaus über Wochen und Monate geht, mit Einzelsitzungen, mit Teamsitzungen, mit viel Arbeit, mit viel Gruppenarbeit. Das können wir natürlich so nicht machen. Wir versuchen aber in einem etwa 2-stündigen Webinar, ja genau, was können wir da versuchen, Marc? Was können junge Dermatologen jetzt erwarten, die sich mal zumindest dieses Webinar bei uns anschauen mit dir?
Sie können auf alle Fälle auch schon Aha-Effekte, Momente erwarten. Dann auch vor allen Dingen zu sagen, ja, das ist was, wo ich vielleicht im Studium, mit Sicherheit, im Studium nichts drüber gehört habe. Aber was ist etwas, was ich wahrscheinlich für die Zusammenarbeit oder die bessere, gute Zusammenarbeit mit anderen sehr gut gebrauchen kann? Also geht dann sozusagen auf der Lernreise, ist das so dieser Moment, ich habe Kenntnis von, ich weiß, da ist jetzt noch was, und ich habe jetzt schon auch verstanden, warum manche Sachen gut funktionieren oder weniger gut funktionieren, und man kann danach sagen, okay, das ist was, da möchte ich mich mehr damit beschäftigen. Oder auch sagen, nö, das kann ich schon alles, brauche ich nicht. Auch möglich.
Das heißt, in dem Webinar werden wir versuchen, gemeinsam mit dir oder mit euch beiden, erstmal natürlich einen Überblick zu geben, worum geht es überhaupt, auch nochmal klarzustellen, was ist die Grund, Struktur dieses ganzen, dieser ganzen Konflikte, wo kommen die her, wie erklärt man da bestimmte Situationen und Hintergründe und eine erste Idee davon zu geben, wie man das eventuell angehen könnte. Da wird sicherlich der ein oder andere dabei sein und sagen, ist überhaupt nicht mein Ding oder brauche ich nicht oder irgendwas, aber es wird definitiv junge Dermatologen oder Webinarteilnehmer geben, die einfach sagen, oh, das da habe ich drauf gewartet. Da kriege ich eine Idee, was man noch machen kann. Das war also für uns der Anlass, mit euch beiden sowas zu planen. Dorit, jetzt bin ich total unvorbereitet. Wann haben wir noch
ich
mal?
Ich nicht. 27.09.
Dankeschön. 27.09. Demnächst kommt der Termin auf unsere Webseite, ja. juderm.de. Da kann man dann noch mal ein bisschen in die Inhalte gucken, was genau geplant ist, und dann auch sich für das Seminar anmelden bei uns. Und dann wird das ungefähr ja so eine zweistündige Geschichte werden. Wenn ich es richtig im Kalender sehe, ist es wieder ein Samstag, also sollte auch terminlich hoffentlich gut einzufügen sein. Und da werden wir dann einfach von euch beiden noch ein bisschen mehr zu dem Thema hören, ein bisschen intensiver einsteigen und vielleicht dem einen oder anderen Lösungswege aufzeigen oder einfach nur Lust drauf machen, sich dem Thema mal zu widmen. Genau. Und in diesem Sinne kann ich jetzt schon mal mich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch heute mit uns die Zeit genommen habt, zum einen nochmal das unleidliche Generationenthema ein bisschen aufzurollen, zum anderen aber auch mal schon erste Gedanken zu teilen, warum und wie Menschen einfach auch ein bisschen entspannter mit mehr Öl im Getriebe statt Sand ihren Alltag, ihren Berufsalltag, aber sicherlich dann daraus folgend auch ihren privaten Alltag einfach viel, viel entspannter bewältigen können. Also vielen, vielen Dank an euch beide. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns jetzt schon auf den September,
total,
auf den 27. September, in dem wir dann in die Thematik etwas tiefer einsteigen.
Ja. Dann schön war's mit euch.
Schön war's mit euch. Und man muss mal jetzt nach draußen nochmal abgeben. Es ist so unfassbar heiß bei uns allen. Also auch da an euer Durchhaltevermögen. Das haben wir richtig toll gemacht heute in dieser Hitzeschlacht. Trotzdem durchzuhalten. Im September wird es dann alles ein bisschen entspannter. Also ihr zwei, vielen, vielen Dank. Bis dahin, wir sehen uns im September und bis dahin gute Zeit und einen schönen Sommer.
Ja, dankeschön.
Auch.
Tschüss. Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion: Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer: Christine Rosenow. Executive Producer: Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt: Christine Rosenow.